freue mich, dass ich heute hier bei uns in unserer Podcast-Reihe die ehrwürdige Schwester Bernadette begrüßen darf. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Gemeindereferentin, Seelsorgerin, Ordensfrau. Schwester Bernadette ist ein richtiges Multitalent. Ihre Mission? Menschen helfen, die keine Lobby haben. Dazu hat sie eine Lebensmittelausgabe organisiert, ein Buch gegen Erbschleicher geschrieben, einen TikTok-Kanal auf die Beine gestellt, die Anlaufstelle My Sister Act gegründet und vieles, vieles mehr. Alles neben ihrer Arbeit als Seelsorgerin, versteht sich. Kürzlich ist sie auch unter die Podcasterinnen gegangen. Und heute ist sie bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Schwester Bernadette.
Ich habe persönlich ja einen Bezug auch zu den Schwestern, weil ich ja mal Bürgermeister in Bad Wörishofen war und wir dort ein Kloster der Dominikanerinnen hatten. Sebastian Kneipp
ist bekannt.
Und jetzt auch übrigens ein Zusammenhang mit Leo dem 13., weil Kneipp war beim Papst und hat tatsächlich mitgewirkt, dass er gesund geworden ist wieder. Und jetzt haben wir Leo den 14. vor kurzem. Was haben Sie denn, wie haben Sie die Papstwahl erlebt, ehrwürdige Schwester?
Also ich hatte ihn ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Ich habe eher so auf Italiener getippt. Aber man sieht, der Heilige Geist wirkt.
Mhm. Und wir gehen davon aus, dass er sicher ein Papst wird, der den Frieden, das war ja seine Antrittsrede, den Frieden in den Mittelpunkt vielleicht auch stellt. Gell?
Ja.
Was für uns alle wichtig wäre.
Auf jeden Fall.
Erzähl doch mal ein bisschen, wie sind Sie damals eigentlich in den Orden gekommen oder über Ihren Orden so ein bisschen? Was hat Sie bewegt damals?
Also bewusst war das nicht, dass ich sage, ich gehe jetzt nächstes Jahr in den Orden. Man kann es ungefähr so sich vorstellen, wenn man sich verliebt, dann kann man hinterher auch nicht sagen, warum ist gerade diesen Menschen oder diese Menschen. Man weiß es einfach, da gehöre ich hin. Und das spürt man irgendwo, das ist es. Das ist mein Lebensprogramm, mein Lebensentwurf und das hat bis heute auch gepasst. Also es war keine bewusste Entscheidung, ich möchte jetzt da unbedingt ins Kloster. Das hat sich irgendwo im Inneren so ergeben, das ist es, das ist mein Weg.
Und sagen Sie mal, Ihr Orden, was ist der
Mittelpunkt? Wir sind Schwestern für guten Hirten. Mhm. Wir setzen uns ein für die Menschen, so sage ich mal, am Rande. Wir hatten früher die schwer erziehbare Jugend, die man gesagt hat. Mhm. Heute haben wir eher Frauenhäuser. Ich bin Seelsorgerin für Menschen mit Behinderung. Wir arbeiten in Krankenhäusern, Frauenhäuser, also so speziell in diesen Gebieten.
Also die Schwestern haben ja viel geleistet, auch in unserer Gesellschaft, genau. Auch gerade in der Krankenpflege, in vielen anderen Bereichen. Aber leider ist der Nachwuchs nicht mehr so da.
Ja, überall.
An was liegt es aus Ihrer Sicht?
Ja gut, erstmal gibt es weniger Kinder. Mhm. Man bindet sich überhaupt nicht mehr gerne so lange. Man sieht es ja auch in der Ehe, so wenn es nicht klappt nach einem Jahr, gut, das war es dann. Mhm. Ich denke, das macht auch was aus. Und ich denke, der Glaube nimmt halt auch irgendwo ab. Jeder glaubt halt, was er meint. Und da brauche ich nicht unbedingt ins Kloster. Ich kann auch draußen gute Sozialarbeit machen. Und vielleicht müssen wir auch wieder ein bisschen mehr Werbung machen, sich vorstellen, was da alles möglich ist.
Nutzen Sie die Chance.
Ja, genau.
Was würden Sie jungen Menschen sagen in Bezug auf Ordensgemeinschaften oder auf den Weg, den Sie gegangen sind?
Also ich finde ihn auf jeden Fall erfüllend, diese Aufgabe. Man ist auch nicht alleine, man lebt in einer Gemeinschaft. Man kann, denke ich, auch viele Projekte verwirklichen, die ich alleine vielleicht nicht so hinbekommen würde. Und man ist einfach getragen, aufgehoben, man betet zusammen, ist einfach in Gemeinschaft. Und das finde ich einfach eine gute Sache nach wie vor.
Absolut, Gemeinschaft ist immer wichtig. Ja. Gibt es auch in der Politik, Gemeinschaften kann man jetzt nicht so richtig übertragen, aber
genau. Wir
sind in unserer Landtagsfraktion auch eine Gemeinschaft, die zusammenträgt und zusammen auch gestalten will und etwas voranbringen wollen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind in der Seelsorge auch mit tätig. Vielleicht können Sie den Bereich nochmal schildern, was da im Moment so die Dinge sind, die Menschen bewegen, Suche nach Sinn. Was ist im Moment da der Bereich, den Sie gern ansprechen würden?
Also ich war zuvor 10 Jahre in der Klinikseelsorge und davor in der Gemeindeseelsorge. Mhm. Und seit 2 Jahren habe ich jetzt eine sogenannte Funktionsstelle in der Behindertenpastoral. Mhm. Es ist alles neu strukturiert worden, die Gemeinde ist zusammengeschlossen worden. Das heißt, jeder macht nicht mehr alles, man bündelt sich halt auch ein bisschen. Und ich bin jetzt zuständig für Dekanate Giesing, Perlach und Otterbrunn. Also überall, wo die Einrichtungen sind, wo Menschen leben mit einer Behinderung, da bin ich zuständig.
Und was können Sie den Menschen für eine Botschaft geben? Jetzt merken wir ja heute, dass Seelsorge, glaube ich, schon wichtig ist, Spiritualität insgesamt auch ein wichtiger Wert ist. Haben Sie das Gefühl, das verstärkt sich noch? Oder was ist im Moment das, was die Menschen in Sie herantragen?
Also gut, Seelsorge ist ein weiter Begriff. Man hat immer noch dieses typische, ja, einfach diese Idee, Seelsorge ist Pfarrer, Priester, Gebet, in der Kirche sein, sicher auch, aber das ist ja nicht alles. Für mich ist Seelsorge einfach da zu sein bei den Menschen, in ihrer konkreten Situation. Es geht oft gar nicht so sehr um Glauben und Gebet, es geht einfach, die Nöte wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen. Egal, wo sie leben, wer sie sind, wie alt, wie krank, wie noch was. Also es geht einfach, da zu sein, wie Jesus auch da ist für die Menschen, der gute Hirte.
Das ist, glaube ich, ein Thema, das ganz wichtig ist, auch unsere gemeinsamen Werte, die uns verbinden und das mal wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Auch, glaube ich, der Kirche, die ja auch Probleme hat, wo ja auch wir merken, da passiert etwas, dass Menschen sich abwenden. Wieder mal das Thema Seelsorge, Glaube. Ich persönlich bin ein gläubiger Mensch, mir ist das auch wichtig, ich bete auch und mir hat das immer auch Kraft gegeben und hilft mir auch immer und ich denke, wir sollten auch wieder drüber reden und auch Zeugnis ablegen in dem Bereich. Ja. Aber jetzt sind Sie auch ein politischer Mensch, glaube ich, wenn man es so sagen darf, oder?
Kirchenpolitisch, ja
gut, ja, auch sonst, hängt ja irgendwo zusammen. Also, wenn ich so die Themen sehe, die Sie bewegen und wo Sie schon mal Initiativen ergriffen haben, glaube ich, zum Thema Erbschleicher habe ich gelesen, gab es sogar mal eine Dokumentation in der ARD, glaube ich, wo Sie mit dabei waren.
Ja, ich war schon mit Maischberger überall schon. Also ich bin
fast schon direkt Anlaufstelle geworden. Doch so ein bisschen politischer Mensch neben dem Eigentlichen. Was bewegt Sie da, wenn Sie solche Dinge machen, wenn Sie in Talkshows gehen zum Beispiel?
Also gut, dieses Thema ist eigentlich gar nicht mein Thema. Ich erbe nichts, ich habe kein privates Geld sozusagen. Das kam eben aus der Seelsorge. Da hatte ich den ersten Fall erlebt, das war 2010, wo ich noch in der Gemeindeseelsorge war, hatte ich mit einer Frau zusammengearbeitet, viele Projekte gemacht. Und hat sie mir immer so erzählt, ja, sie ist schon kränklich und sie hat jetzt jemanden kennengelernt, der trägt ihr Lebensmittel in den dritten Stock oder vierten Stock hoch, ist kein Aufzug da. Und da war ich schon froh, dass sie jemand hat. Und dann so zum Ende hin haben sich die Briefe gestapelt auf ihrem Tisch, hatte nicht mehr aufgemacht und ist ans Telefon gegangen. Dann sage ich, wieso gehst du nicht ans Telefon? Ja, da ist niemand da, wenn ich jemanden brauche. Und er sagt, das stimmt nicht. Ich werde immer wieder gefragt, warum gehst du nicht ans Telefon? Wie ist die denn? Warum rührt die sich nicht? Da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, dass die sich so irgendwie so abschottet. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass sie verstorben ist, auch durch die Nachbarin. Und dann habe ich gefragt, wer organisiert denn das Ganze? Ja, das macht ein Herr sowieso. Ich habe ihn nicht gekannt. Dann habe ich versucht, über das Beerdigungsinstitut die Nummer rauszubekommen. Habe ich auch geschafft. Und habe gesagt, gut, wir reden dann nach der Beerdigung. Ich habe auch eine Unterlage bei ihr gehabt. Und habe ich angerufen, ich habe sie auch beerdigt dann, weil ich das auch wollte, kirchlich beerdigt zu werden. Dann rufe ich nach 2 Tagen wieder an, dann gab es die Handynummer nicht mehr. Ich dachte, komisch, das stimmt doch was nicht. Dann habe ich durch Verwandte erfahren, dass das ganze Erbe, die war sehr reich, Eigentumswohnung war komplett weg. Mhm. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist auch schon, glaube ich, sogar vor der Beerdigung sind ihre ganzen Sachen entsorgt worden, also wirklich lieblos entsorgt und jetzt wohnt der Mensch da drin. Dem gehört alles. Die Angehörigen haben 0,0 bekommen. Dann habe ich gedacht, das ist so jetzt nicht so in Ordnung. Dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Was mache ich denn da? Das kann man doch nicht so stehen lassen. Die Angehörigen waren wirklich zwischen Trauerwut und was ist mit der los? Warum sollte das jetzt so sein? Dann bin ich erstmal zur Polizei gegangen. Kann man da irgendwas machen? Nö, wer sind Sie überhaupt? Sind keine Verwandte, geht nicht. Dann bin ich in die Klinik gegangen, habe rauskriegen wollen, wie sie verstorben ist. Ja, keine Chance. Dann habe ich gedacht, so kann es ja auch nicht weitergehen. Dann habe ich versucht, mich da ein bisschen einzulesen, einzuhören, bin dann in die Politik gegangen, was kann man denn da machen? Überall das Gleiche, ja, Rechtsanwalt, ja, gut, so schlau bin ich auch, aber was soll man denn machen? Dann habe ich halt angefangen, ein Buch zu schreiben, einfach für mich erstmal, dass ich es niederschreiben kann, um das loszuwerden, die ganze Problematik. Dann hat mir jemand gesagt, du machst das öffentlich. Nee, muss nicht sein. Okay, macht doch nichts. Das Buch war 3 Wochen auf dem Markt und haben, oh Gott, das, dann kamen aus der ganzen Welt kamen dann Mails. Genau,
es ist ein Bestseller geworden, dann
fast ja, schon. Ja, ne? Wird jetzt, weiß ich nicht. Dann kam bis heute, es geht jetzt seit 2011, bekomme ich regelmäßig Post aus ganz Deutschland, aus Amerika, aus der ganzen Welt. Mhm. Gott sei Dank machen Sie mal was und setzen Sie sich ein, es hört uns ja niemand. Ich bin enttäuscht von Politik, von der Polizei, ich bin alles, also wirklich enttäuscht, weil sich niemand einsetzt. Und habe da angefangen, eine private Anlaufstelle aufzumachen. Jetzt habe ich eine Hotline ins Leben gerufen mit 2 Anwälten zusammen, die bedienen wir 3x die Woche 1 Stunde. Okay. Dann werde ich eingeladen auf Tagungen. Ich war vor 2 Jahren beim Deutschen Erbrechtsamt Berlin eingeladen. Mache Referate, wo ich halt so eingeladen bin und da versuche ich einfach, da was zu bewegen. Also Politik wäre jetzt wirklich dran, weil das ist wirklich eine kriminelle Geschichte. Da werden Menschen ausgenutzt in ihrem Alter, in ihrer Demenz, in ihrer Krankheit und in den USA gibt es bereits ein Gesetz, unzulässige Beeinflussung. Mhm. Man geht gar nicht auf die Indizien ein, ich habe sogar ungeklärte Todesursachen, wo man einfach Medikamentenmissbrauch wenn du nachweisen könntest, aber es geschieht nichts.
Also es ist ein Thema, das Sie aufgegriffen haben und auch sehr durchsetzungsstark weitertreiben. Ja. Da muss man auch mal drauf schauen, auch von unserer Seite auf diese Bereiche. Aber wenn Sie jetzt, man sieht ja, dass Sie Themen dann auch wirklich vorantreiben.
Die aus der Seelsorge eben
kommen. Die aus der Seelsorge
raus. Ich habe die nie selbst ausgedacht.
Nee, finde ich auch wichtig. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ein Thema gewesen. Wir diskutieren zum Beispiel zurzeit auch über die Fragen, was junge Menschen bewegt, also als CSU-Landtagsfraktion. Was sind denn da Ihre Erfahrungen in diesem Feld mit der Jugend, mit jungen Menschen? Was glauben Sie, dass da die Politik im Moment für Verantwortung hat oder auch tun sollte?
Gut, in meiner neuen Stelle habe ich jetzt wenig mit Jugend zu tun, aber ich denke allgemein ist die Jugend schon noch sehr interessiert an Themen. Ich denke, man müsste sie viel mehr einbinden. Ich würde es benennen als geborene Mitglieder in Landtag und Bundestag, dass sie einfach immer vor Ort sein dürfen, ihre Themen einbringen. Das würde ich vorschlagen, dass sie einfach da immer ein Gehör haben, da mit drin sind. Natürlich Social Media sind sie unterwegs, ist klar. Umweltthemen
sind sie eigentlich, Thema. Sind Sie auch auf Social Media?
Ja, TikTok, YouTube und Instagram. Seit 4 Jahren mache ich jede Woche einen Impuls.
Und was sind Ihre Erfahrungen?
Ja, also natürlich mache ich biblische Themen.
Ja.
Eigentlich gute Themen auch.
Ich die Resonanz? Meine, wie viele Follower haben Sie denn?
Über 1000 jetzt mal so. Genau, so Klicks, ca. 80.000, je nachdem. Und ich habe mir ein Jahr gemacht, was kann mir ein Glas, wie mein Leben sagt, ein Kamm oder eine Kerze, so ganz praktisch aus dem Alltag. Da habe ich über den Zahn was geschrieben, da kam eine Meldung. Genau, ich habe so einen Zahn wie im Moment, da lese ich ihr Video von dem Zahn, das habe ich jetzt so getroffen. Also so. Oder ich habe das noch nie so gehört oder gelesen, diese Auslegung. Also kommen dann schon hin und wieder Rückmeldungen.
Weil Sie sind da in die Social Media reingegangen, weil Sie sagen, da erreichen Sie die Leute auch besser. Also nicht, es ist ja immer schwieriger geworden, Leute anzusprechen. Und über diese Kanäle kann man auch gut kommunizieren.
Ich habe auch die journalistische Ausbildung gemacht, im IFP, die theologische Ausbildung. Ja. Da müssen wir auch ein bisschen was machen.
Also machen Sie einen Podcast auch?
Jetzt Podcast, beruflich jetzt, genau, Inklusionsstammtisch-Podcast.
Einmal Schwester 2.0.
Ja, ich brauche jetzt keine Zahl, ist einfach.
Nein, aber ich sag mal, ich finde das schon toll, weil das ist ja, Sie haben ja was zu sagen. Das ist ja, glaube ich, auch ein Antrieb, oder? Dass Sie eine Botschaft haben für die Menschen.
Ich bin Schwester von guten Hirten. Der gute Hirte geht zu den Menschen. Der wartet nicht, bis jemand kommt.
Genau.
Das ist so meine Gehstruktur.
Ja. Und im Moment haben wir so das Gefühl, im Staat ist viel im Umbruch auch. Ja. Die Gesellschaft radikalisiert sich. Wir haben auch schon Parteien, die dazu sehr beitragen, zu dieser Radikalisierung. Wie nehmen Sie das wahr aus Ihrer Perspektive?
Ja, ist natürlich schwierig. Wir sind natürlich gespalten. Das erlebe ich natürlich auch in den Gesprächen. Man weiß gar nicht mehr, wie man wählen soll. Eigentlich sind alle gleich, höre ich dann. Die machen eh alle den gleichen Mist, so ungefähr sagt immer auch. Und wem kann man denn vertrauen? Vor der Wahl wird viel angesagt, nach der Wahl, nein, geschieht wieder nichts. Wusste man eh schon. Also da ist riesiger Frust auch da, weil halt auch oft nichts vorangeht. Es wird jahrelang hingeschleppt, manche Sachen. Es bewegt sich irgendwo nichts. Die finanziellen Nöte nehmen kein Ende. Es wird alles teurer, die Wohnungsnot. Also es wird alles teurer, aber der Lohn steigt nicht. Es sind einfach Themen, die müsste man unbedingt mal angehen, dass sich wirklich was bewegt. Und das macht natürlich die Menschen irgendwann mürbe und aggressiv. Klebt es auch in der UNS-Bahn. Also so wie jetzt zur Zeit die Menschen draußen sind, habe ich das noch nie erlebt. Jeder nur für sich und guckt sich nicht mehr richtig an, guckt nur ins Handy rein und nimmt gar nicht mehr wahr, den anderen. Also da hat sich, denke ich, sehr, sehr, sehr viel verändert.
Ich glaube, entscheidend wird jetzt sein an der Stelle, auch jetzt nach der Bundestagswahl, dass man wirklich die Dinge tut, die man versprochen hat,
so
dass man
reden,
handelt.
Nicht tun, nicht versprechen, was ich eh nicht machen kann.
Und die Probleme der Menschen löst ein Stück weit. Das ist, glaube ich, ein Thema. Das ist wie die Knotenlöserin.
Tatsächlich. Das ist immer meine Maxime gewesen, der Seelsorge verspricht nie was, was du niemals machen kannst. Ich sage, ich versuche es, aber ich kann es nicht versprechen. Und das kommt irgendwo auch dann
gut an. Wenn man verspricht, dann sollte man es halten.
Ich versuche es einfach, aber ich kann es Ihnen nicht versprechen. Und einfach, auch ich antworte jede Mail persönlich. Ist auch wichtig, dran zu bleiben, was mich so ein bisschen stört auch, dass sich vor der Wahl sich halt kümmert um die Menschen. Nach der Wahl hörst du nichts mehr.
Ja, das stimmt halt immer.
Nicht so
das
ganz,
ist jetzt auch sehr pauschal.
Ja, also ich glaube, aber das sagen halt Menschen auch, da bin ich wieder interessant.
Aber ich finde, man muss, also wenn ich jetzt meine Kolleginnen und Kollegen nehme, dann haben wir alle tatsächlich den Wunsch, dass wir in der Politik auch den Menschen dienen und dass wir antworten. Also ich war 12 Jahre Bürgermeister und auch Bürgerbeauftragter. Ich finde, jeder hat eine Antwort verdient. Wir können nicht alles lösen, aber wir können Kompromisse suchen, wir können aufeinander zugehen, wir können Brücken bauen. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, auch für uns in der Politik, den Menschen ein Signal zu geben, ich nehme dich ernst, ich wertschätze dich auch in deinem Tun. Natürlich ist diese Radikalisierung auf der anderen Seite auch für Politik schwierig. Ich habe als Gesundheitsminister ehrlicherweise nie in dieser Art und Weise Dinge erlebt, die ich vorher erlebt habe, bis zu Morddrohungen und also da war nichts mehr von Respekt teilweise zu spüren. Und auch das macht es schwieriger. Also das ist ja keine Einbahnstraße. Man muss ja immer aufeinander zugehen.
Das sagen mir halt Leute, dass einfach
nicht
verstanden werden.
Nein, nein, das ist schon klar.
Ich sage es, wie ich es einfach mitbekomme.
Ja, ja, da haben Sie auch völlig recht. Das ist aber, ich sage immer, diese Pauschalität, die Politiker, die Kirche.
Die Politiker hat die Kirche.
Ist genauso falsch, weil es gibt dort falsch. Solche und solche am Ende des Tages.
Die sagen auch, Bodenpersonal ist okay.
Das stimmt. Wenn wir nochmal kurz über das Thema Soziales reden, was ja auch so ein Bindeglied ist, Spiritualität, Seelsorge, soziale Themen, die Menschen bewegen, Ängste, Krankheiten. Was ist da Ihre Erfahrung in Ihrer Tätigkeit? Was ist den Menschen wichtig in dem Bereich?
Gut, ich habe das in der Klinikseelsorge erlebt. Da wird dann schon auch wirklich Seelsorge verlangt, in irgendeiner Weise. Es muss es nicht unbedingt Priester sein, das habe ich oft erlebt. Ich habe über Jahre Menschen begleitet mit Krebs und so, was halt sehr, sehr schwierig war, dass dann ich eben die Krankenshalber nicht spenden durfte. Ich habe die, wie gesagt, Monate, Jahre begleitet und dann zum Lebensende durfte ich einfach das Letzte nicht mehr geben. Dann musste ich jemand holen, wildfremden Priester dann, was sie oft gar nicht gewünscht war. Also da, denke ich, müsste sich auch ein bisschen was Ende habe ich auch jetzt Hoffnung auf einen neuen Papst, dass sich doch vielleicht dann ein bisschen was bewegt. Es geht ja um Seelsorge, da zu sein für die Menschen in ihrer Not. Und die haben Nöte gehabt. Wie kriege ich nachts den Priester her oder Wochenende? Bin ich alleine? Erlebe ich auch jetzt in meiner Arbeit. Es sind Menschen, die man mit der leichten Sprache ansprechen muss. Die würden das gar nicht verstehen, wenn ich jetzt einfach das Ritual so nehmen würde, was man halt so kennt. Also da müsste ich schon.
Also was wünschen Sie sich von der Kirche? Eine Öffnung auch ein Stück weit?
Ja, unbedingt, ja.
Was wünschen Sie sich von der Politik?
Die Dinge einfach anpacken, die anstehen. Und auch das zu kommunizieren. Und ich lese jeden Tag auch die Leser und Leserinnenbriefe, die haben oft so tolle Vorschläge. Und ich sage, hey, geht's doch in die Politik? Ihr habt so tolle Lösungsansätze. Auch da mal reinzugucken und da was vielleicht umzusetzen, was die Menschen so auch schreiben mit tollen Vorschlägen.
Also ich möchte zum Schluss einfach nochmal ein Vergeltskurs sagen für Ihre Arbeit, aber auch für die Arbeit der Schwestern insgesamt, die unglaublich wichtig ist nach wie vor, auch wenn es schwieriger geworden ist. Aber ich finde deswegen auch diese Themen, dass man auch das schätzt, was geleistet worden ist, die Wurzeln auch und die Arbeit in den Klöstern, das ist mir ein Anliegen, auch mal wirklich ein Vergeltskurs zu sagen für das, was Sie da tun und auch Ihre Schwestern und die Ordensleute insgesamt. Vielleicht entlassen Sie uns aus dem Podcast mit einem Bibelspruch oder einem Zitat oder einem Satz, der Ihnen besonders wichtig ist, den Sie uns einfach noch als Botschaft mitgeben wollen, als Seelsorgerin oder wie auch immer. Was würden Sie denn zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen, als Orientierung?
Vielleicht kann ich genau den Frieden wieder anknüpfen. Der Papst hat es ja gestern auch als erste Botschaft mitgeteilt. Jesus hinterlässt uns einen Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und das ist auch oft so, wenn ich mit mir keinen Frieden habe, kann ich ihn auch nicht geben. Also der Friede fängt eigentlich bei mir selbst an, bei der Selbstsorge, dass ich wirklich mit mir im Frieden bin. Und da denke ich, hat jeder genug zu tun, daran zu arbeiten, das strahlt hinaus in die Welt. Und das, glaube ich, müsste man auch wieder mehr bekannt machen. Hey, Leute, guckt doch, es geschieht so viel Gutes. Schaut doch, was da wirklich auch da ist an netten Sachen, an schönen Dingen. Und haltet euch daran fest, nicht so sehr an diesem Negativen. Und dann, denke ich, wird es auch wieder einen Frieden allgemein geben. Also den Frieden, den Jesus schenkt, annehmen und ihn umsetzen im konkreten Alltag.
Herzlichen Dank. Dann geben wir uns zum Abschluss den Friedensgruß. Ja. Der Friede sei mit dir. Danke, Schwester.